Herzlich willkommen bei Hallo Wechseljahre. Kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre mit Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ich bin Barbara Birke, Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset Coach. Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Ladies, wie geht es euch? Schön, dass du wieder dabei bist heute. Bevor wir in die Episode einsteigen, ein kurzer Hinweis. Du findest mich und meine Angebote unter optimum-you.de. Dort findest du viele Workshops zu relevanten Themen für die Frau über 40, wie Energie, Schlaf, Menobauch und du findest auch meine Kurse. Zusätzlich findest du persönliches Coaching. Persönliches Coaching mit mir kann dich diesen individuellen und tieferen Zielen, von denen Elena und ich sprechen, sehr, sehr, sehr viel näher bringen. Ja, ich kann dir auch helfen, deine Blutwerte zu verstehen und mit besseren Fragen ausgestattet zu deiner Ärztin zu gehen. Um ein mögliches Coaching-Angebot zu besprechen, kannst du dir ein kostenfreies, kurzes Orientierungs-Zoom-Gespräch buchen, wo wir die Optionen besprechen und sehen, ob wir gut zusammenpassen. In den Shownotes findest du den Link zum Buchungskalender. Klicke dir dort also dein individuelles Gespräch mit mir. Heute gibt es Teil 2 meines Gesprächs mit der tollen Dr. Elena Orfanos-Böcke. Wenn du den ersten Teil verpasst haben solltest, hör dir erst bitte die letzte Episode an, also Episode 53 von Hallo Wechseljahre. Und jetzt geht's los mit Teil 2. Das finde ich total spannend und sehr hilfreich. Und das andere, was mir jetzt eingefallen ist, als du geredet hast, ist so total, es kommen oft Frauen zu mir mit einem gewissen Leidensdruck, ne? Also irgendwo hakt's. Oft ist es natürlich Gewicht. Wenn du dich um Ernährung und Bewegung kümmern möchtest, dann kommen Frauen oft mit Gewicht. Und wenn wir dann an dem Thema arbeiten, ich denke natürlich im Hintergrund an Insulinresistenz und alle möglichen anderen Themen, aber wir fangen natürlich mit dem Thema Gewicht an. Und wenn sich das dann anfängt zu bewegen und die Frauen dann spüren, wie sie sich insgesamt besser fühlen und sie dann in ihren Blutwerten auch sehen, dass sich die auch verbessern, wenn sie dann zum Arzt gehen und Blutwerte bekommen, dann sehen sie eben auch dieses ganze Bild. Aber oft ist es schon so, dass man an der Schulter anfängt zum Beispiel und dann sich eben in den ganzen Körper einarbeitet und sieht, wie wichtig das ist und wie das dann einfach auch eine Investition ist in das langfristige Wohlbefinden, ne? Und die langfristige, die Health Span, nicht nur die Lebensdauer, sondern die Gesundheitsdauer und die Wohlbefindensdauer. Absolut, ja.
Ja, nee, also ich brauche auch einen Grund oder also ich empfehle auch bei Nährstoffen und Hormonen einen Eingangspunkt, an dem man sich dann auch so ranhangeln kann. Und das haben viele noch nicht so begriffen und denken, man nimmt einfach irgendwas und dann irgendwie wird das schon. Aber so wird das eben nichts. Und das ist ja auch das, was vielleicht von vielen dann so kritisiert wird. Und dann gibt's immer nur Nachrichten von Schaden und so, ne? Also man muss sich wirklich so wie im Sport, man fährt da ja auch nicht blind irgendwie jetzt Fahrrad durch die Gegend oder so, einfach nur so, um sich zu bewegen. Das ist total gefährlich, ne? Sondern man muss sich auch in der inneren Medizin irgendwie, wenn man präventiv arbeiten will oder so halbpräventiv, einen Grund suchen, an dem man sich dann so detektivisch irgendwie auch vorwärts hangelt. Und ich habe es natürlich jetzt mit dem Messen dann viel leichter. Du musst dir natürlich diese Fragebögen überlegen. Aber das Coole an diesem Labormessen ist wirklich, ich muss einfach nur Blut abnehmen und die Zahlen im Verlauf quasi vergleichen. Und wenn dann die Zahlen in die richtigen Richtungen, es gibt mehrere Richtungen, in die richtige Richtungen gehen, dann habe ich einen Beweis dafür, dass ich zumindest erstmal irgendwie mit den Frauen zusammen, dass wir viel richtig machen und auch erstmal jetzt nicht nur alles falsch ist, sondern man kann über die Blutwerte und vor allen Dingen eben auch über bestimmte Werte, die eben im Laufe von Krankheiten steigen, wenn die dann sinken, meinetwegen der Zuckerwert sinkt oder die Knochenabbauwerte sinken oder ich meine, dass das Kreatinin jetzt sinkt, ist ein bisschen unrealistisch, aber vielleicht bleibt die GFR so, wie sie ist und wird nicht schlechter, obwohl der Mensch älter wird, dann ist man ja auf jeden Fall erstmal gut unterwegs. Und das ist tatsächlich cool an diesen Blutwerten, weil die sehr verbunden sind mit der klassischen Medizin. Also man kann wirklich, und das sieht man von draußen so nicht. Also es wäre auch für deine Arbeit cool, wenn tatsächlich es dann auch begleitet werden könnte von so einer Basic-Labordiagnostik, wo die dann auch immer sehen, dass sie gesund bleiben oder vielleicht auch trotz gewisser Krankheiten nicht kränker werden oder so, ne? Mit auch vielleicht manchmal ergänzt ein bisschen Bildgebung. Aber das ist tatsächlich so in unseren Krankensystemen wirklich überhaupt nicht die Realität. Also alle Zuschauerinnen, seid bitte nicht traurig. Nein, der Hausarzt kann das nicht. Die Frauenärzte machen das nicht. Das ist jetzt hier der Traum von Barbara und Elena.
Das ist der Traum. Ja, das stimmt. Und in meinem Traum, also wenn es bei mir richtig gut funktioniert mit meinen Coaching-Klientinnen, dann arbeite ich eben tatsächlich mit Functional Arzt oder Ärztin zusammen. Und ich mache eben den Teil und die messen und zeigen. Und also das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit und ist halt voll präventiv und zukunftsorientiert, ne? Dass eben Krankheitszustände idealerweise vermieden werden oder eben minimiert oder stabil gehalten werden. Und das ist eben wunderschön, wenn das zusammenspielen kann. Und wenn eben auch die optimalen Werte angeschaut werden und nicht die Durchschnittswerte, die immer auf diesen Laborbefunden sind. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber lass uns mal jetzt für die Zuhörerin, Frau in den Wechseljahren, ein so ein großes Thema, was so unspezifisch ist, ist ja diese Energielosigkeit, die sehr häufig bei Frauen in den Wechseljahren auftritt. Was sind da aus deinen Erfahrungen die größten Themen, die du dir anschaust, wenn du eine Frau hast, die unter dieser Energielosigkeit leidet?
Also wenn du den Zeitraum in die Wechseljahre legst, vorher oder nachher, ist auf jeden Fall das Wichtigste schon die Hormone.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt die Mitochondrien gerne hörst, aber tatsächlich, das betrifft jeden, auch jüngere Menschen. Und das, was die Wechseljahre besonders macht, ist der Verlust der Hormone und zusätzlich eben auch Nebenniere-Schilddrüse. Also ohne diese drei Drüsen schlafen wir einfach echt nicht gut und wir haben nicht die Fähigkeit, uns in der Nacht zu erholen. Wir sind irgendwie schwitzig wach und erschöpft. Und im weitesten Sinne kann ja auch die Zelle unter der Abwesenheit zum Beispiel auch vor allen Dingen von T3, ist es wirklich kein schönes Energieleben. Also ich finde wirklich, dass die Hormone, die sind ein einfaches, günstiges, körpereigenes Tool, um erstmal sehr viel, was mit müde zu tun hat, zumindest zu umhüllen. Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die jetzt nicht bis 3 Uhr nachts aufbleiben und aufs Handy gucken und sowas. Das wäre jetzt alles dein Gebiet und Verhalten, ne? Und das Zweite ist natürlich schon irgendwie Zelle und Nährstoffmängel und dadurch dann eben auch ein nicht optimaler Energiestoffwechsel. Erstmal jetzt vielleicht bei jemandem, der nicht sofort auch noch 5 Krankgründe hat. Es gibt natürlich jetzt auch, sagen wir mal, so Chronik-Fatigue-Syndrom. Ich würde mal sagen, postviral, darüber reden wir vielleicht jetzt nicht, weil das nochmal was Besonderes ist. Aber vielleicht jetzt so die Halbgesunden schon in den Wechseljahren summiert sich sozusagen das, was in den ersten 40, 50 Jahren so gewesen ist. Es summieren sich die Faktoren und es kommt hinzu der Verlust der Hormone auf dem Boden sowieso von Nährstoffbedürfnissen. Also ich sage jetzt vielleicht mal nicht das Wort Mangel, weil das ja anderweitig auch ein bisschen von anderen definiert ganz anders gesehen wird. Aber man kann also von Nährstoffhunger oder Nährstoffbedürfnissen der Zellen sprechen, die einfach überhaupt nicht gedeckt sind, um vielleicht mit dem, was dann da zu tun ist oder der Mensch vielleicht auch tun möchte, dass das einfach nicht reicht, um den irgendwie sowas wie mit Geld zu versorgen. Also man kann vielleicht Nährstoffe und Energiestoffwechselzelle ist so ein bisschen so wie Geld. Und dann die Hormone und Botenstoffe, die sorgen im Prinzip dafür, dass dann die Zellen auch mit dem Geld irgendwas Gutes machen, was dann nicht nur Kraft kostet, sondern vielleicht auch Kraft wieder zurückschenkt. Der Schlaf ist natürlich unheimlich wichtig. Da spielen ja auch so Sachen wie Melatonin, Serotonin, B-Vitamine und sowas eine Rolle, aber auch vielleicht, wie das Schlafzimmer gestaltet ist. Also das ist jetzt so hier natürlich auch das, weswegen die Frauen oder die Männer auch dann zu mir kommen. Weil die auf der Suche nach jemandem sind, der sich um die Hormone, sagen wir mal, bemüht und die dann eben auch therapeutisch einsetzt. Es ist ja nicht so, als sei das jetzt so üblich, ne? Aber das wäre so, und das ist auch, wenn da etwas fehlt, ist es auch einfach leicht, das zu behandeln. Und man kann mit den Menschen dann auch, man kann denen auch beibringen, zu spüren, wie die Hormone, sagen wir mal, sich anfühlen, wenn sie fehlen oder wenn sie vielleicht auch ein bisschen zu viel da sind. Ich finde auch nicht, dass man für Hormone das Wort Nebenwirkung verwenden sollte, sondern es ist nur eine Frage der Dosis. Man will ja die ganze Wirkung, ist ja ein körpereigener Ganzkörperstoff. Es ist nur eine Frage der Dosis, zu welchem Zeit, in welchem Alter, zu welchem Zweck. Bisschen die Ausgangssituation, ne? Also es braucht jetzt der 60-Jährige vielleicht auch nicht mehr das an Testosteron, aber warum auch nicht, was er vielleicht mit 30 oder so hatte, ne? Aber warum auch nicht? Definitiv bei den Frauen postmenopausal mache ich nicht die Spiegel, die früher normal waren, sondern ich bleibe eher ein bisschen drunter. Aber das wäre so meine Suche, wenn jemand kommt und sagt, ist müde, ich suche dann das, was ich gut kann. Und was ich gut kann, ist Nährstoffmangel beheben und Hormonmangel beheben. Plus, vielleicht finde ich noch links und rechts andere Gründe. Also es gibt noch so viel für müde, auch jetzt aus der inneren Medizin, ne? Aber also Leber macht müde und schlapper HB macht müde und ja, Stress macht auch müde. Also insofern, müde ist überall. Und keine schöne Arbeit macht auch müde. Und ein doofes Leben, das ist dann auch ermüdend. Also es gibt viele, viele Gründe für müde, aber das Leben kann ich bei den Menschen nicht ändern. Aber also Hormonersatztherapie kann ich ja machen, dann kann man wenigstens besser schlafen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, um am Tag nicht so müde zu sein.
Das stimmt. Und dann funktioniert das mit dem Sport und mit der Motivation für die Ernährung auch viel besser. Und dann kann man insgesamt alles verbessern, würde ich sagen. Wenn wir von Hormonersatztherapie reden, also ich sehe, also ich habe viele Klientinnen hier, aber eben auch in Deutschland. Und in Deutschland sehe ich Klientinnen, die entweder, wo die Blutwerte angeschaut werden für Hormonersatztherapie und dann eben verschrieben wird, oder es gibt diese Speicheltests. Und ich glaube, du benutzt vor allem Blut, ne? Aber kannst du die Unterschiede mal ein bisschen erklären, einfach um den Hörerinnen draußen die beiden Tests nahezubringen?
Also man kann Hormone tatsächlich auch im Speichel messen. Und vielleicht einer der Vorteile im Speichel ist, dass man da die freien Hormonspiegel messen kann. Also im Blut sind die Hormone gebunden an so Transportproteine. Und im Speichel kann man zum Beispiel das Cortisol, das Progesteron, das Estradiol, Testosteron, DHEA, das Östradiol, auch Estriol, das kann man sozusagen frei messen. Das ist vielleicht mal ein Vorteil, weil die freien Anteile das sind, wovon man ausgeht, dass es die aktiven Anteile beinhaltet.
Was eine Wirkung
was,
quasi
was dann
hat,
auch an aktiv die Rezeptoren geht und eine ja. Wirkung. Also die gehen dann in die Zellen rein und können dann sich mit den Rezeptoren verbinden und dann gibt's eben den Befehl zum Aufstehen, zum Jungbleiben und warm und schön und so. Und ja. Es ist natürlich auch von der Abnahme her hat es auch Vorteile, weil man kann den Menschen den Test schicken oder man kann sich den sozusagen aus den Laboren bestellen. Man kann ihn dann zu Hause selber machen und dann auch schicken. Man muss nicht in eine Praxis. Es muss, man muss keine Wege machen oder so, ne? Also es kann eine Patientin abends kommen, dann kann ich ihr den Speicheltest mitgeben, dann kann sie das, wann auch immer der Tag 21 zum Beispiel ist, kann sie das zu Hause alleine machen. Es ist aber eine eingeschränkte, partieller Einblick. Erstens, der Speichel ist ja ein ganz besonderer Ort. Insofern, das ist ja ein Produkt einer Drüse. Und ja, der Speichel ist auch hormonhaltig, weil er eben auch für die Mundgesundheit und das Zahnfleisch und die Zahngesundheit eine wichtige Rolle spielt. Also Immunsystem, da ist alles Mögliche drin, was eben auch unseren Mund gesund hält. Und der Speichel ist nicht mit dem Blut zu vergleichen. Das Blut ist einfach eine ganz andere Sache. Und du hast ja am Anfang gesagt, der Darm ist der Schlüssel. Bei mir ist das Blut der Schlüssel und nicht der Darm. Aber da kann ich jetzt nichts für. So bin ich einfach groß geworden.
Na, das macht ja total Sinn.
Ja, und das Blut ist insofern toll, weil das ist ein geschlossener Raum. Es ist sauber. Es darf niemand rein und raus, der nicht einen Schlüssel hat. Das ist ja was ganz anderes als mit dem Darm. Da kann ja jeder rein und raus und es ist ja fürchterlich. Das heißt, das Chaos dort ist naturgegeben und auch oft nicht meiner, unterliegt nicht meiner Kontrolle und auch nicht der Kontrolle dessen, der den Darm hat, sondern der isst halt etwas, was er isst, und das kann halt gut sein oder auch nicht gut sein. Für den armen Darm in Blut passen einfach unheimlich viele, passen auf, dass in dem Blut ein Gleichgewicht herrscht. Und das ist berechenbar. Das heißt, ich kann, wenn im Blut was nicht stimmt, dann ist das kein Zufall. Das ist anders als im Darm. Das heißt, die Nieren passen auf dieses Blut. Deswegen bin ich so blutaffin. Also diese Nieren waschen das ja täglich hunderte Male, 300 Mal, und dann konzentrieren sie das und so. Das heißt also, wenn im Blut irgendein Wert zu messen ist, ist das kein Zufall, sondern das hat einen Grund, das hat jemand gemacht. Und selbst wenn das fehlerhaft war, ist das etwas, womit man dann kalkulieren und rechnen kann. Das heißt, ich finde wirklich, dass man mit dem Blut einen tollen, größeren, viel größeren Überblick hat, auch über die Hormone. Und ich vernetze ja die Hormone mit der klassischen blutigen inneren Medizin. Und das ist mit dem Speichel nicht möglich. Es ist auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, nicht nur den Drüsenausput von Nebenniere und Ovarien und meinetwegen Hoden messen zu können, sondern auch, was sagen denn die Gehirn- und die Hypophysenhormone dazu? Und es gibt ja einen Regelkreis. Das heißt, wenn ich so wirklich internistisch einen ganzen Eindruck haben will, was denn mit dem Hormonhaushalt ist, dann brauche ich natürlich auch die Schilddrüse. Das kriege ich nur im Blut. Ich brauche die Hypophysenhormone. Was ist mit FSH, LH? Was ist mit ACTH? Was ist mit dem Fettstoffwechsel, mit der Leber, mit der Niere? Was ist mit dem Immunsystem? Das heißt, diese vernetzte, du nennst das jetzt ganzheitlich, ich auch. Ich meine damit jetzt wirklich internistisch, eben nicht getrennt die Cardio von der Nephro, sondern Nephro, Endo, Rheuma, Immuno, alles
ist ja
Blut, weil da eben sich auch die Organe miteinander unterhalten. Da ist der Abfall nach draußen, da sind die Produkte nach drinnen. Und das ist eben einfach, ich brauche dann den Speichel nicht. Manchmal benutze ich den Speichel, weil ich finde, dass Hormonverlust früher im Speichel zu sehen ist. Weil der Körper ist ja nicht blöd, bevor er also die Hormone aus dem Blut hergibt, die müssen ja unser Gehirn durchbluten, spart ja er dann früher im Speichel.
Am Speichel.
Also das okay ist so, wenn also eine Frau mir zum Beispiel erzählen würde, Nebenniere, kann man super im Speichel sehen, müde und sonst was, und es ist spät und wir schaffen das mit dem Blut nicht, dann kann ich ihr einen Speicheltest geben und dann kann ich über den Speichel in Wahrheit dann mit einem Telefonat später schon auch die Indikation zur Therapie stellen. Also der Speichel bei der Nebenniere passt sehr, sehr gut auch zu den Blutwerten. Also DHEA passt gut, Testo passt gut. Östradiol ist manchmal nicht so leicht. Estriol ist interessant, wenn also die Frau über Trockenheit klagen würde und sie glaubt mir nicht, dass E3 interessant ist, könnte ich ihr das am Speichel beweisen. Und Progesteron ist ja auch sehr elegant. Das heißt, wenn die Frau also meinetwegen 45 ist und sie weiß nicht, ob sie Eisprung hat oder so, kann man also auch am 21. Tag einen Speicheltest von zu Hause machen und kann da auch sehr schön sehen, ob denn das Progesteron da ist. Und dann könnte ich ja vielleicht schon in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen Progesteron verordnen zur Nacht. Ob nun als Creme oder als Kapsel, das hängt auch nochmal von verschiedenen Sachen ab. Also es ist einfach ein interessantes Tool, so wie der Urin auch nochmal interessant sein kann, ne? Also man kann natürlich auch nochmal verschiedene Abbauprodukte im Urin gucken. Wird hier in Deutschland nicht so gemacht. Mein Gefühl ist auch, ich komme jetzt erstmal mit dem Blut ganz gut zurecht. Ergänzend ist der Speichel ein interessantes Tool, aber ich kann ohne die Blutwerte, ich könnte jetzt nur mit Speichel, dann würde ich weinen. Also das ist wirklich, dann kann ich ja meine internistischen Krankwerte nicht sehen. Und um die geht es ja, also mir geht es ja um diese Fettstoffwechsel, Cholesterin, Immunsystem, Niere, Herz, Leber, Pankreas, all das sehe ich im Blut. Ich sehe im Blut jetzt nicht Kopf. Ich sehe im Blut jetzt auch nicht, ich kann ein bisschen Darm sehen und ich kann natürlich sehr viel aus dem Immunsystem rausarbeiten. Ist aber auch echt schwer, weil man nie so weiß, wer die gute Antwort ist oder wer der böse Urheber ist. Es gibt ja so viele Faktoren, so wie Wetter, die mal hoch und niedrig sein können. Aber das Blut ist wirklich ein wunderbarer Ort anzuschauen, weil er so zentral ist, er wird so gepflegt, er wird geordnet. Und wenn da dann etwas durcheinander gerät, dann kann man indirekt sehen, ah, dann muss da die Niere nicht und da der Darm und da vielleicht nochmal das. Und dann eben als Tool die Hormone.
Das ist auch wunderschön, dir zuzuhören, dass was das Blut alles sagen kann. Aber das heißt halt auch, dass du komplett die Zusammenhänge dir anschaust und wie alles zusammenspielt und was die Blutwerte dir alles sagen. Das ist ja auch selten anzutreffen, dass sich jemand da so tief auskennt. Also das ist wirklich...
Ich glaube, das hat so mit dieser nephrologischen Basis so zu tun, weil da war das ja auch schon in Ansätzen so normal, dass man quasi zum Beispiel die Nierentransplantierten, die hat man regelmäßig einbestellt und dann hat man gemessen und dann hat man wirklich... gemacht und hat richtig, sag mal, auch richtige Medikamente geben müssen, damit das Transplantat erhalten bleibt und auch nicht kaputt geht. Und dieses Messen, Machen war da total normal. Aber da musste dann erstmal jemand dann fortgeschritten nierenkrank sein und dann auch noch nierentransplantiert und dann ziehen alle an einem Strang. Und das fand ich halt schrecklich viel zu spät. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt ganz traurig sind, dass sie nicht zu mir kommen können, weil ich kann gar nicht mehr Patienten nehmen. Ich habe ja 2 Bücher geschrieben und in dem 2. Buch, diesem blauen Praxisleitfaden, das ist da hinten, da habe ich versucht, sehr schön alle Laborwerte, die ich benutze, mit den Referenzwerten und dann eben auch das therapeutische Ziel, wo die Gesundheit liegt. Das habe ich aufgeschrieben. Nein, es ist nicht evidence-based, irgendwie alles studienbasiert erforscht. Das ist jetzt einfach 30 Jahre Beobachtung. Aber das ist nicht nichts. Und das ist auf jeden Fall besser, als jetzt einfach gar nichts zu machen. Das heißt, man kann sich mit den Werten von seinen Ärzten, kann man hingehen und kann wirklich, finde ich, doch ganz gut. Ich gebe zu, es ist komplex und manchmal muss man die Einheit nochmal umrechnen und sowas. Aber man kann, wenn man sieht, wo will sie denn im Verhältnis zu der Referenz hin? Manchmal will ich nämlich unten sein, das erkläre ich auch alles. Manchmal will ich an einem bestimmten Punkt sein, manchmal will ich drüber sein, über der Referenz. Es ist wirklich ein System dahinter, wie man besser Laborwerte versteht und auswerten kann. Und das habe ich in diesem blauen Buch ganz gut beschrieben, auch wenn danach immer noch Fragen offen bleiben und man gerne mit jemandem, der ärztlich tätig ist, das auch nochmal besprechen würde. Mein Gefühl ist aber auch, dass mehr und mehr Ärzte sich hier jetzt in Deutschland und Ärztinnen vor allen Dingen sich mit der Thematik beschäftigen und auch mittlerweile die Bücher kennen und ganz happy sind, dass es da diese Bücher gibt, wo man tatsächlich dann auch nachlesen kann, wohin man denn Nährstoffe und Hormone einstellen soll und wie man das vielleicht auch, meinetwegen, wenn man ein Problem hat, Schilddrüse oder so, dann verrate ich auch, welche Werte man denn im Blut dann gucken könnte. Und ja, ich weiß, es ist schwierig, einen Arzt zu finden. Ja, ich weiß, es ist schwierig, ein Labor zu finden. Aber wenn die Nachfrage doch steigt, die sind ja alle nicht doof. Wenn die Nachfrage da ist, dann wird sich schon jemand finden, der dann auch damit irgendwie arbeiten und meinetwegen auch Geld verdienen möchte. Sowohl bei der Ärzteschaft wie auch bei den Laboren bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das im Sinne von mehr Functional Medicine, das haben wir ja hier auch ein bisschen schon, sich verändern wird, ne? Also insofern sollen nur nicht traurig sein, die ganzen Menschen, dass jetzt alles nicht perfekt, alles schon vorgearbeitet ist. Es ist neu, was wir, denke ich, hier vorstellen. Es ist ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum, denke ich, auch kommend. Und insofern, es ist aber auch sehr deutsch, muss ich sagen. Es ist sehr mathematisch, sehr ingenieurhaft. Es ist nicht spirituell. Es ist wirklich, wie man auch ein Flugzeug warten würde oder auch ein Auto zum TÜV schicken würde. Nur niemand kontrolliert uns und TÜVt uns. Und die Checks, die es hier...
Genau, diese Vorsorge, dieses Präventive, ne, das ist genau der Punkt. Und was wäre optimal versus wann ist es denn zu spät, wo dann tatsächlich der Getriebeschaden da ist, ne? Und das ist eigentlich genau das, dieses Zusammenspiel. Das ist aus meiner Sicht auch die Vision. Also wie ich ja schon gesagt habe, ich habe das in Nordamerika öfter, dass ich funktionelle Ärztinnen vor allem habe, mit denen ich zusammenarbeite und wir dann eben Menschen zusammen unterstützen. Und das in Deutschland habe ich das jetzt ein paar Mal auch, wo man das anfängt oder wo ich eben dann auch die Blutwerte mit anschaue und die Klientinnen unterstütze, sich das anzuschauen als zusätzliches Tool. Aber ja, das ist eine wunderschöne präventive Gesundheitsvision, die ich total erstrebenswert finde. Und ich finde auch diese Investition in sich selbst und in sein Wohlbefinden, seine Gesundheit langfristig. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir als Frauen verstehen, dass wir das wert sind und dass wir das dürfen und dass wir das sogar müssen, uns jetzt so richtig um uns selber zu kümmern. Und das liegt mir sehr am Herzen in diesem ganzen Thema.
Ja, also mir liegt das auch am Herzen. Mir liegen aber auch die Männer am Herzen. haben es auch nicht so leicht, weil während wir meinetwegen auch als junge Frauen einen Frauenarzt ja zumindest haben, dem man vielleicht mal auch was fragen kann, hat ein jüngerer Mann tatsächlich ja jetzt in unserem System nicht so unbedingt einen Arzt, der sich auch seiner Themen annehmen würde. Die Urologen sind eher mit alten Männern oder älteren Männern beschäftigt. Die Hausärzte haben auch niemanden. Den Check gibt es erst ab 35. Was macht aber jetzt ein 25-jähriger Mann, der sich vielleicht nicht fühlt? Ne? Also das ist schon, da haben wir es fast gut. Wir haben Möglichkeiten, nutzen sie nicht. Aber die Männer haben echt weniger Möglichkeiten, brauchen sie vielleicht auch nicht so, weil sie irgendwie ein bisschen doch auch robuster sind durch Abwesenheit von Zyklus und sowas und Schwangerschaft und Verhütung. Ne?
Es fallen aber, so ein paar Komplikationen weg. Ne?
Ja, ja, es fallen sehr, sehr, sehr viele aufregende Phasen weg, die uns natürlich dann motivieren und wo wir merken, dass wir uns um uns kümmern müssen, weil der Körper sonst nicht funktioniert. Die merken das nicht so. Aber also ich merke auch, dass wenn die Frau sozusagen sich gut um sich kümmert, meistens kommen sie dann auch und wollen, dass ihr Mann auch noch mit.
Die schleppen dann ihren Mann mit. Schleppen
dann
ne?
ihren Mann an. Ja, klar. Ist ja auch logisch. Ja. Ne? Also ich finde schon,
das hab ich auch oft. Das stimmt.
Dass wir Frauen ja auch um die Gesundheit in der Familie oft kümmern. Und natürlich wollen wir ja dann auch, dass der Mann auch unserer Seite ist und groß und stark bleibt. Und insofern ist das eine Win-Win-Situation. Wenn es der Frau gut geht, dann kann sie sich auch um ihren Mann besser kümmern oder auch um die anderen Familienmitglieder. Aber ja, also bin ich ganz bei dir. Und insofern ist unsere Arbeit, glaube ich, auf jeden Fall sehr sinnvoll.
Ja, das ist ein super Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was du noch zum Abschluss sagen möchtest? Oder eine Message für die Frauen da draußen?
Ja, vielleicht nicht. In Deutschland ist es sehr üblich, so ein bisschen zu klagen und vielleicht auch traurig zu sein, dass jetzt das, was wir so in Aussicht stellen, eben einfach noch nicht so zur Verfügung gibt, steht schon gar nicht auf Kasse. Da möchte ich gerne, dass das aufhört. Ich möchte gerne, dass man dankbar ist, dass wir hier in Deutschland, sagen wir mal, wirklich ein exzellentes Krankensystem haben. Und wenn wirklich mal was ist, wird einem geholfen. Und das davor, man muss sich einfach jetzt belesen. Man muss sich belesen. Ich finde auch doof, wenn man bei Instagram einfach so bequeme Fragen stellt, die einfach überhaupt nicht zu beantworten sind, die aber zu beantworten wären, wenn man sich belesen würde, wenn man mit dir arbeiten würde, wenn man Bücher liest, wenn man Podcasts hört. Ich finde, es gibt so viel gute Informationen mittlerweile auch über Social Media, die man sich auch mit Freude anhören kann. Und man muss aus der Komfortzone rauskommen. Man wird von dem Gesundheitssystem hier nicht beschützt. Man wird auch nicht gefragt. Man muss sich wirklich kümmern. Man muss sich kümmern. Man muss aufpassen. Man muss sich kümmern. Man muss sich über Medizin bilden. Das kann ich keinem abnehmen. Und man muss auf die Ärzte aufpassen, auf das System aufpassen. Man muss gucken, dass niemand vertauscht wird. Die schaffen das nicht mehr, nicht weil die böse sind, sondern weil es einfach zu viel ist, weil Personal fehlt, weil auch man nicht bezahlt wird für sich kümmern und reden und so. Da würde ich sagen, hier der politisch was zu sagen hat, soll das bitte ändern und
ja,
also irgendwie ein bisschen revolutionmäßiger werden, ein bisschen vielleicht kämpferischer. Ja, mehr Ermächtigung möchte ich gerne mit der Aufklärung. Ich will nicht Opfer fördern. Ich möchte gerne aufklären, damit dann das Volk aufsteht und irgendwie meinetwegen auch kümmert, Widerstand leistet, in den Arztgesprächen vehementer, selbstbewusster quasi irgendwie die Meinung vertritt. Nicht so still.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Das finde ich ganz klasse. Also ein Appell an das Aktive. Wir sind es wert, dass wir uns um uns selber kümmern und dass wir tatsächlich so richtig hinschauen und tiefer gehen und uns nicht abspeisen lassen. Wenn wir merken, dass irgendwas in Schieflage ist, dann ist das
dann
wahrscheinlich
ist das
so.
Das ist dann eine Wahrheit. Wir spinnen nicht. Also die Menschen spinnen nicht. Die spüren sehr, sehr gut, wenn was nicht stimmt. Und ob der Arzt das dann findet oder nicht, darf nicht, ist nicht das Wichtigste. Die sind anders getrainiert. Die sind trainiert auf Notfall und Ausschluss von Gefahr. Und das davor, das haben wir nicht so gelernt. Wir lernen aber, wenn man uns denn auch unterstützen würde im System. Und ich bin ja rausgegangen, einfach weil es nicht mehr ging. Es ging in dem System nicht mehr, das zu realisieren, was mir wichtig war. Ja, und trotzdem bin ich traurig, dass es so ist. Und ich will das gerne, dass das ändert. Ich will das im System haben, diese präventiven Ansätze. Ja, ich meinetwegen auch Arbeit so wie du. Ich will das im System, dass jemand meinetwegen zu den Wechseljahren ein Coaching von dir bekommt und zwar eine Stunde bezahlt. Und dann muss die Frau gucken, wie sie das macht. Aber erstmal muss sie eine Info bekommen von einer seriösen Stelle, die ihr auch erstmal zur Verfügung gestellt wird. Und dann kann sie ja aufgeklärt weiter gucken, wie sie dann vorangeht, ne? Auch über die Hormonersatztherapie. Ich möchte, dass im System das stattfindet, auch meinetwegen mehr Laborwerte im System stattfinden, mit dann auch einer therapeutischen Konsequenz. Also müssen alle mitmachen, ja, und meinetwegen ein bisschen meckern, nicht opfermäßig, aber so ein bisschen mit Humor und ein bisschen frech und gebildet. Man muss Bescheid wissen, man muss auch die richtige Sprache ein bisschen lernen. Ich weiß, es anstrengend, ist aber wichtig.
Ist total wichtig. Es ist ein emanzipiertes, aktives Raus aus dem Opferstatus. Und wenn wir hören, wir spinnen oder wir müssen da durch, dann dürfen wir uns das nicht so anhören, sondern dürfen widersprechen.
Auf jeden Fall widersprechen, Lösungen suchen, Arzt wechseln, mit einer Freundin sprechen, austauschen, einen Coach suchen, der einem hilft oder eine Ernährungsberaterin oder eine Sporttrainerin. Es gibt unheimlich viele Leute mit sehr viel Wissen da draußen. Daran mangelt es nicht. Ja, es kostet noch ein bisschen die eigene Zeit, das eigene Geld, aber es gibt auch so viel Infos umsonst auf jetzt Insta zum Beispiel oder YouTube.
Voll viel wirklich. Und Podcasts und ja. So weiter. Genau, ja. Genau. Und diese Investition in sich selbst lohnt sich dann halt auch langfristig. Das ist so der wichtige Punkt, finde ich, den man auch einfach sehen muss. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt für jetzt nur macht, sondern für jetzt und die Zukunft. Insofern, wir sind es wert und es ist es wert.
Ganz genau.
So. Doch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und war ein wundervolles Gespräch. Ich sehe schon, wir könnten stundenlang weiterreden.
Ja, ich danke dir auch für deine tollen Fragen. Alles Gute.
Dir auch. Liebe Grüße.
Was für ein schönes Gespräch mit Dr. Elena Orfanos-Böckel. Das hat wirklich Spaß gemacht. Elenas Website, Instagram und ihre tollen Bücher sind in den Shownotes verlinkt. Schau gern dort vorbei. Wie du dir vorstellen kannst, Elenas Appell an die Eigenverantwortung, das Loslegen, sich informieren und um sich selbst kümmern, ist genau mein Ansatz. Also leg los. Du bist ja hier bei Hallo Wechseljahre schon mal genau richtig. Das ist der erste Schritt. Wenn du Unterstützung möchtest, melde dich gern für einen Workshop, einen Kurs oder für persönliches Coaching bei mir an. Für das Coaching kannst du dir ein erstes kostenfreies kurzes Zoom kennenlernen unter optimum-you.de oder in den Shownotes verlinkt buchen. Ich freue mich auf dich. Ansonsten schicke ich euch allen liebe Grüße und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann!